1325 umfasst ja, wenn ich kurz auf die Inhalte eingehen darf, um auch zu veranschaulichen, um was es eigentlich da geht, sozusagen kann subsumiert werden unter drei Ps. Drei Ps heißt zum einen eben Partizipation, also ganz stark Fokus auf Frauen sollen mitbestimmen in allen Belangen, also speziell in Bereichen, die ja bisher also rein männerdominiert waren. Also wir schauen uns mal die Außenpolitik, die Sicherheitspolitik an. Bereiche, die sehr resistent sind, auch in Bezug auf Veränderungen resistent sind. Und Frauen erheben hier erstmals den Anspruch, in diversen Phasen eben der Prävention, der Konfliktlösung, des Wiederaufbaus, Friedensbildung, friedenserhaltende Maßnahmen hier wirklich adäquat und substanziell mitwirken zu können. Es gibt ja auch die Forderung, das ist ja auch festgeschrieben in EU-Resolutionen, hier also einen Frauenanteil mindestens zu 40% hier irgendwie einzuführen. Also ich denke mir, um hier Veränderungen, also wirklich auch in Bezug auf Realpolitik und wirklich hier, dass die Bedürfnisse wahrgenommen werden und sich die Lebensrealitäten von Frauen Veränderungen, bedarf es wahrscheinlich mehr als Resolutionen, als politische Bekenntnisse. Dann braucht es vielleicht auch andere Sondermaßnahmen, auch innerstaatlich zum Beispiel auch mit Quoten, damit eben die Beteiligung von Frauen dann wirklich auch erhöht werden kann.
Österreich hat bereits im Jahr 2007 als eines der ersten Länder einen nationalen Aktionsplan zur Umsetzung von Resolution 1325 entwickelt, erklärt Sabine Mandl, Politologin am Wiener Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte. Der Aktionsplan enthält nicht nur konkrete Maßnahmen für die Umsetzung der Resolution, sondern fordert auch die ressortübergreifende Zusammenarbeit sowie die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft.
Also was 1325 betrifft und die österreichische Position, so glaube ich jetzt auf internationaler Ebene, sind wir oder haben in den Jahren 2009 und 2010 sogar eine Vorreiterrolle eingenommen. Wenn Sie daran denken, dass Österreich nicht ständiges Mitglied im Sicherheitsrat war und sehr also die Umsetzung von 1325 gepusht hat. Also ich denke mal, formaler Ebene funktioniert es ganz gut. Wo ich aber das Gefühl habe, gerade in Österreich, wenn es um das Thema 1325 geht, dass das grundsätzlich politische Commitment innerstaatlich jetzt nicht allzu groß ist, wenn Sie sich auch vor Augen führen, dass Österreich per se kein Konfliktland ist oder ein Postkonfliktland ist. Also es bezieht sich hauptsächlich eben auf die Entsendungspolitik und ich unterrichte auch an der Uni, an der Wirtschafts- und Sozialgeschichte zu Frauenrechten und habe auch Themen zu 1325. Und wenn ich mit meinen Studentinnen dann mit diesem Thema diskutiere, ist 1325 die große Unbekannte. 1325 ist zwar ein Instrument, speziell jetzt in Bezug auf Außen- und Sicherheitspolitik, Friedensmissionen, was sicher nicht das zentrale Thema in Österreich jetzt für Österreich ist, aber es zeigt auf, eben diese Männerdomäne in gewissen Bereichen, diese Resistenz in gewissen Bereichen und das ist auch ein Phänomen, das in Österreich sehr, sehr aktuell ist.
Die wichtigsten Ziele des österreichischen Aktionsplans zur Umsetzung der Sicherheitsratsresolution 1325 sind also die Stärkung der Partizipation von betroffenen Frauen in friedensfördernden und konfliktbeilegenden Maßnahmen, insbesondere durch Förderung lokaler Friedensinitiativen von Frauen. Weiters die Prävention von genderspezifischer Gewalt und Schutz der Bedürfnisse und Rechte von Frauen und Mädchen im Rahmen von Friedensmissionen, bei humanitären Einsätzen sowie in Lagern für Flüchtlinge. Neben der Erhöhung des Frauenanteils bei den österreichischen Entsendungen zu internationalen Friedensoperationen sowie in Entscheidungspositionen bei internationalen und europäischen Organisationen setzt sich Österreich auch im Bereich des Trainings und der Bewusstseinsbildung rund um die Resolution 1325 ein. Insbesondere vor der Entsendung von zivilen und militärischen Experten zu friedenserhaltenden und humanitären Einsätzen.
Die UNO-Resolution 1325 bedeutet für das österreichische Bundesheer, dass wir in unseren Einsätzen einen verstärkten Fokus auf die Bedürfnisse und insbesondere auf die Sicherheitsbedürfnisse von Frauen legen.
Silvia Moosmeier ist Gender Mainstreaming-Beauftragte in der Generalstabsabteilung des Bundesministeriums für Landesverteidigung.
Das österreichische Bundesheer bekennt sich voll zur Umsetzung der UNO-Resolution 1325 und wirkt auch sehr aktiv am nationalen Aktionsplan mit.
Die zu treffenden Maßnahmen beinhalten laut Aktionsplan unter anderem verstärktes politisches Engagement Österreichs auf internationaler und regionaler Ebene. Dazu gehört der Einsatz einer spezifischen Personalpolitik. Ziele sind die Erhöhung des Frauenanteils an entsandtem Personal sowie die konsequente Verfolgung einer Nulltoleranzpolitik in Bezug auf sexuellen Missbrauch und Prostitution.
Es geht ganz konkret, wie wird in Österreich umgesetzt? Wie stehen wir zu dieser UN-Resolution? Im Bereich des Bundesministeriums für Landesverteidigung haben wir also seit Jahren unterstützt. Im letzten Jahr haben wir also eine eigene Studie gemacht, wo wir also ganz konkret in den Einsatzräumen Kosovo, Bosnien und am Golan Interviews geführt haben. Und zwar dahingehend, was wurde wie umgesetzt. Wir haben auch das Wissen der Soldaten und Soldatinnen dort abgefragt, um hier also wirklich einen Überblick zu bekommen, wie unser Stand ist.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die österreichischen Soldatinnen über ein durchaus ausgeprägtes Bewusstsein zu den Inhalten verfügen, dieses allerdings nicht dezidiert auf die Resolution zurückführen. Die Zustimmung zu den Inhalten ist groß, lediglich die Umsetzung ist unklar. Woran es vor allem fehlt, sind konkrete Umsetzungsmöglichkeiten der Resolution, Handlungsspielräume und dezidierte Anleitungen für alle Ebenen. Aus Aga Kwiecinski, Frauen und Kinder zuerst. Eine qualitative Ist-Stands-Analyse zur Implementierung der Sicherheitsresolution 1325 im österreichischen Bundesheer, im Einsatzraum an den Beispielen Kosovo, Bosnien-Herzegowina und Golan. Schriftenreihe der Landesverteidigungsakademie 2010.
In weiterer Folge haben wir im Ende Dezember hier an der Landesverteidigungsakademie ein Symposium gemacht, das also international besucht worden ist, und haben uns im Rahmen dieser Veranstaltung mit den Expertinnen für Gender auch unterhalten und haben sozusagen auch dann im europäischen Austausch Erfahrungen gesammelt und konnten dann unsere Maßnahmen setzen. Sehr wichtig ist auch, dass wir es im Rahmen der UN auch kundgetan haben, dass wir uns verpflichten, in Zukunft Ausbildung zu machen, Trainings, die eben zu dieser Thematik gehören, und auch Gender Advisor entsenden werden.
Gender, so ein Blödsinn. Da geht's eh nur wieder um Frauen. Das brauchen wir hier nicht im Kosovo. Wir haben hier wirklich Wichtigeres zu tun. So und so ähnlich lauten die Meinungen einiger Kameraden im Kosovo, wenn sie das Wort Gender Advisor hören, erzählt Elisabeth Schleicher. Die Majorin des österreichischen Bundesheeres hat diese spezielle Funktion seit Juni 2011 bei der KFOR im Rahmen der Friedensmission im Kosovo inne.
Okay, die Aufgabe von KFOR ist es, zu einem sicheren Umfeld für alle Menschen im Kosovo beizutragen. Und daher ist es unser Ziel, auf alle Bedürfnisse der Bevölkerung Rücksicht zu nehmen. Das bedeutet sowohl auf die Bedürfnisse der Männer als auch der Frauen Rücksicht zu nehmen.
Der Begriff Gender bezeichnet das soziale Geschlecht einer Person im Unterschied zu ihrem biologischen Geschlecht. Gender bezeichnet also alles, was in einer Kultur als typisch für Männer und Frauen angesehen wird, zum Beispiel Kleidung, Beruf und so weiter. Diese Merkmale sind gesellschaftlich konstruiert und basieren auf unterschiedlichen Faktoren wie Religion oder Ethnizität. Dabei geht es nicht nur um das Typische, sondern auch um das normativ Angemessene, das richtige Verhalten von Männern und Frauen, wie die Gender-Expertin und Ethnologin Barbara Kühas betont.
Es ist ganz einfach so, dass durch diese Geschlechterstereotype oft Männern und Frauen unterschiedliche Rollen zugeschrieben werden und dann auch tatsächlich auch unterschiedliche Bedürfnisse einfach gesellschaftlich existieren. Zum Beispiel, das hört sich jetzt vielleicht nicht sehr staatstragend an, aber Frauen werden immer darauf schauen, dass zum Beispiel beim Wiederaufbau von Schulen, dass es getrennte Burschen- und Mädchentoiletten geben wird, weil einfach sehr viele sexuelle Übergriffe auf Mädchen passieren und das Fazit ist, wenn solche Anlagen nicht geschlechtergerecht aufgebaut werden, ganz einfach die Einschulungsrate der Mädchen drastisch sinken wird.
In Konfliktzeiten dienen solche Geschlechterbilder auch zur Konstruktion von Freund- und Feindbildern. Dabei ist der Kern dieser Geschlechterbilder die Dichotomie des männlichen Täters und des weiblichen Opfers. Besondere Bedeutung kommt dieser Konstruktion von Geschlecht und den damit verbundenen Geschlechterverhältnissen in ethnonationalen Konflikten wie etwa im Kosovo zu. Dabei werden sehr oft biologistische Metaphern verwendet, indem die Nation als Körper verstanden wird, der durch den Feind verletzt oder vergewaltigt wird und entsprechend verteidigt werden muss.
Schreibt Henriette Riegler in der 2006 vom Vienna Institute of Development Cooperation, VIDC, herausgegebenen Studie Gender und bewaffnete Konflikte.
Die durch die Geschlechterkonstruktion vermittelten gesellschaftlichen Erwartungen und Rollen können sich in sozialen Prozessen, also auch in bewaffneten Konflikten, verändern. Dabei können Geschlechterbilder verstärkt werden, so etwa durch die Betonung des Mannes als Krieger, Held und Beschützer oder der Frau als Opfer, Pflegerin und Schutzbedürftige.
Als Gender Field Advisor analysiert Majorin Elisabeth Schleicher diese unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern und unterbreitet dann dem Kommandanten Vorschläge, wie man die militärischen Lösungen und Unterstützungsleistungen geschlechterfreundlicher gestalten könnte.
Ja, natürlich haben die Leute nicht auf mich gewartet, weil innerhalb der letzten 10 Jahren hat es keinen Gender Advisor gegeben. Das heißt, das Bewusstsein war natürlich überhaupt nicht vorhanden. Was sind die Aufgaben des Gender Advisors und welchen Nutzen hat die militärische Operation, wenn es einen Gender Advisor gibt? Aber dann, nachdem ich meine Aufgaben erklärt habe und gesagt, dass wir einen Vorteil davon haben, dass wir bessere Informationen bekommen, wenn wir mit der gesamten Bevölkerung sprechen, dann ist das positiv aufgenommen worden.
Da es sich noch um eine neue Funktion handle, so Majorin Schleicher, sei es verständlich, dass die wenigsten wissen, was ein Gender Advisor macht. Viele Soldaten, unabhängig von ihrem Dienstgrad, seien sehr skeptisch, wenn sie das Wort Gender Advisor hören. Die Bezeichnung Gender Advisor sei auch nicht die treffendste, weil mit ihr meistens nur Frauenangelegenheiten verbunden werden. Für die Doktorin der Politologie steht aber nicht die Gleichberechtigung der Soldaten und Soldatinnen im Fokus ihrer Arbeit.
Nein, natürlich, von allen werde ich natürlich nicht verstanden, aber das ist auch nicht das Ziel, es von Anfang an allen verständlich zu machen. Das Hauptziel ist vor allem, die Kommandanten zu erreichen. Das bedeutet, den Kommandanten der KFOR-Mission von meiner Tätigkeit zu überzeugen. Das ist bereits geschafft geworden und ich möchte auch betonen, dass es wichtig ist, das Bewusstsein der Vorgesetzten Schritt zu verändern und zu zeigen, dass Gender sich nicht auf Verhaltensregeln und die Anzahl der Frauen in den verschiedenen Einheiten bezieht, sondern Gender soll vor allem dazu beitragen, dass man die Dinge aus anderen Blickwinkeln sieht. Und es ist keine zusätzliche Tätigkeit, es ist einfach eine andere Art, die Dinge zu sehen.
Majorin Elisabeth Schleicher ist überzeugt vom Erfolg ihrer Gender Advisors Mission, die noch bis Juni 2012 dauert, aber sicher verlängert wird. Auch um die Nachhaltigkeit ihres Handelns zu gewährleisten.
Ja, praktisch können Sie sich meine Arbeit so vorstellen, wenn wir mit der Bevölkerung sprechen, dann möchten wir sicherstellen, dass wir die Sicherheitsbedürfnisse von Männern als auch Frauen verstehen. Und dazu ist es wichtig, mit Männern als auch Frauen zu sprechen. Das bedeutet praktisch umgesetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Termin habe mit einem Polizeikommandanten und ihn frage, welche Sicherheitsbedürfnisse haben Sie, dann sagt er mir vielleicht, was ich brauche, sind mehr Polizisten und bessere Gerichtsverfahren. Und das Gleiche muss ich aber auch, ich muss auch weibliche Bevölkerungsgruppen fragen nach ihrer Meinung. Und dann mache ich mir zum Beispiel ein Meeting aus mit einer Schuldirektorin und frage sie das Gleiche, was sind die größten Sicherheitsbedürfnisse hier und was muss getan werden, um die Sicherheit zu verbessern. Und dass sie eine andere Position hat, sieht sie das ganz anders und würde mir vielleicht sagen, meine größte Bedrohung hier ist, dass unsere Söhne keine Arbeit haben und was ich brauchen würde, sind Arbeitsplätze, bessere Schulen oder einfach Freizeitmöglichkeiten. Man läuft dann Gefahr, wenn man nur mit 50% der Bevölkerung spricht, also den Männern, dass man die anderen 50% vergisst. Und es ist ganz wesentlich, in einer militärischen Operation Informationen zu haben, um den Auftrag zu erfüllen.